SWR 2 Tandem.
Es war ein ungewöhnlicher Prozess, der im Sommer 2015 vor dem Landgericht Lüneburg geführt wurde. Einer der letzten Auschwitz-Prozesse. Der Beihilfe zum Mord angeklagt war der damals 93 Jahre alte Oskar Gröning, der vor über 70 Jahren in Auschwitz Geld und Wertsachen einsammelte, die den Neuankömmlingen abgenommen wurden. Was bewirkt so ein Prozess bei den rund 60 Überlebenden, die als Kinder das Lager erlebten und nun selbst mit über 70 Jahren als Nebenkläger in den Zeugenstand traten? Rechtsanwalt Thomas Walter vertrat 30 dieser Nebenkläger. Im Gespräch, das Almut Engelin während der Verhandlungen mit ihm geführt hat, erzählt er, was er vor und während des Prozesses erlebt und gedacht hat.
Thomas Walter, für die meisten dieser Nebenkläger gilt, dass sie sowohl sehr, sehr viele Menschen in Auschwitz verloren haben, als auch selber Auschwitz erlebt haben.
Die meisten waren Kinder. Sie waren Kinder, als sie nach Auschwitz kamen und hatten die Erlebniswelt von glücklichen Kindern in ihren Familien. Und die Jüngsten waren 12, 13. Und die haben überlebt. Eigentlich unmöglich, weil ab 16 abwärts wurde alles rigoros getötet, weil man nicht davon ausging, dass die arbeitstechnisch noch irgendeinen Verbrauchswert haben. Und die Ältesten damals waren Jugendliche im Alter von 18, 19 Jahren. Und die sind heute dann an die 90.
Was bedeutet das für Ihre Mandanten, in diesem Prozess auszusagen?
Die Aussage in diesem Prozess ist für diese Menschen viel, viel mehr, als ich mir je hätte vorstellen können. Und ich konnte mir einiges schon vorstellen. Zäsur im Leben eines fast 90-jährigen Menschen ist ein starkes Wort. Aber genau so ist es. Sie sprechen davon, Thomas, mein Leben hat sich vollkommen verändert. Ich kann in einer viel freieren Art und Weise auf das blicken, was mich mein Leben lang belastet, zerstört, gequält hat und nun durch ein solches Ereignis in diesem Deutschland, das sie die allermeisten ja nie wieder betreten wollten, auch nicht betreten haben, nun verändert sich alles. Eigentlich unvorstellbar. Und wenn ein Mann, ein gestandener Geschäftsmann aus Kanada, mega erfolgreich im wirtschaftlichen Bereich, der immer noch mit 87 Jahren davon spricht, dass er sicher ein Workaholic ist und nur schwerlich irgendwie mal einen Urlaub machen kann. Wenn der dann vor meiner kleinen Videokamera in seinem Büro mit Akten auf dem Schreibtisch, die dann beiseite geschoben werden, im Hintergrund sitzt die Familie. Und dann fängt er an zu reden und berichtet. Auf dem Weg von seinem Schlafzimmer ins Badezimmer begegnet er den Fotos seiner Eltern und seiner kleinen Schwester, die dort an der Wand zu sehen sind. Und jedes Mal, wenn er dann dort ist, wo man sich selber sieht, im Spiegel, sagt er, dann steigen mir die Tränen in die Augen. Und wenn ich nicht dagegen angehe, weine ich. Und dann weint dieser 87-jährige Mann, den ich eine halbe Stunde vorher zum ersten Mal gesehen habe, in meine kleine Videokamera. Und nach 2 Stunden hört er auf zu sprechen. Und dann sagen die Angehörigen, Söhne, Enkel, Schwiegertöchter, dies oder das, was er gerade dir gesagt hat, wir hören das zum ersten Mal. Also es gibt Inhalte, die diese Menschen durch meine Empathie in dieser Situation, auch durch den Kontakt, auch Berührung der Hände, Augenkontakt, weil dieses, ich sag mal, Rückführen in glückliche Tage. Und wenn man das erreicht, dass jemand da beginnt, wo der warme Sonnenschein in einem Mai im Jahr 1944 mir die Haut erwärmte. Und wenn ich da genügend Zeit lasse, um dieses Gefühl der Sonne auf der Haut im Jahre 1944 spürbar werden zu lassen, dann werden auch Türen geöffnet in den Bereichen, wo die Kälte in der Nacht auf der Haut zu spüren war, als sie dort ankamen, auf der Rampe. Mhm. Und dann wird Hundegebell und wird Flutlicht und wird das Schreien der Wachleute und so weiter, gerät das ganz aktuell in den Vordergrund des Menschen, mit dem ich da spreche. Ne? Mhm.
Dem du in diesem Gespräch, das Sie geschildert haben, entnehme ich, dass Sie rumgereist sind und die jetzigen Nebenkläger besucht haben und mit ihnen diese ganzen Recherchegespräche auf Englisch geführt haben.
Ja, 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 ja. Und da kommt dann nun jemand und kümmert sich. Und der kommt aus diesem Land und macht diesen Weg. Und er ist auch wirklich, wirklich gar nicht jüdisch. Das kommt auch noch dazu, weil dann wird nämlich auch gesagt, ja, bist du Jude? Ne? Sag ich, nein, nein, ich bin nicht Jude. Ich bin ein pensionierter Richter aus Deutschland. Ne?
Es ist immer wieder von Überlebenden gesprochen worden, von der Überlebensschuld. Das ist ein Wort, das immer wieder fällt. Spielt das für Ihre Mandanten, die Auschwitz überlebt haben, auch eine Rolle für diesen Prozess, für Ihre Aussage in diesem Prozess, dass es Ihnen so wichtig ist? Sind Sie darauf gestoßen?
Ja, ja. Die gefühlte Schuld, der Einzige zu sein, der all das überlebt hat, wurde oft so formuliert, und ich musste weiterleben. Und da gibt es verschiedene Wege, mit dieser Schuld umzugehen. Manche haben ihren ermordeten Angehörigen noch vor deren Tod quasi in die Hand versprochen, wenn ich überlebe, dann werde ich berichten. Das ist zum Beispiel Max Eisen, der hat das seinem Vater in die Hand versprochen. Da könnte man sagen, der weiß, was er zu tun hat und der hat seinen Weg gefunden und das ist auch diesem zierlichen Mann in seiner großartigen Weise mit den Dingen umzugehen anzumerken. Dann gibt es aber andere, die Jahrzehnte geschwiegen haben und teilweise erst seit wenigen Jahren innerhalb der Familie darüber sprechen. Und für diese Menschen ist die Möglichkeit, in Deutschland hier vor einem deutschen Gericht anständig behandelt zu werden, das ist auch in den vergangenen Jahrzehnten, in den zurückliegenden Jahrzehnten überhaupt nicht der Fall gewesen. Und dann hier mit dieser Aufmerksamkeit und dieser Zuwendung über diese Zeit und über ihr Leid und ihren Verlust sprechen zu können. Das ist eine ganz enorme Befreiung für diese Menschen mit dieser Last auf den Schultern.
Das ist ja etwas vergleichsweise Neues und Junges, dass das in einem Prozess möglich ist. Dieses ist ja ein völlig ungewöhnlicher Prozess in vielerlei Hinsicht. Einmal wegen der veränderten Rechtslage. Seit dem Janjuk-Prozess muss ja nicht mehr der einzelne Nachweis einer Mordhandlung des Angeklagten erbracht werden. Auch der Angeklagte ist ein besonderer. Vielleicht sagen Sie einfach noch mal ein paar Sätze. Was macht dieses Verfahren so ungewöhnlich?
Also ungewöhnlich ist erstmal das, was nicht stattgefunden hat. Ungewöhnlich ist das Recht, welches sich nie verändert hat, also Gesetze, nicht angewandt wurden, obwohl sie seit Jahrzehnten völlig unverändert vorliegen.
Nämlich?
Die Beihilfe zu einem Verbrechen ist strafbar. Und Beihilfe ist jede Art der Unterstützung der Haupttat.
Und das ist jahrzehntelang in Deutschland einfach ignoriert worden.
Ignoriert worden in Bezug auf NS-Verbrechen. 1977 wurde ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt begonnen gegen 62 kleine Grönings. Sie waren alle in der gleichen Abteilung, sie waren alle eingesetzt, zeitweise auf der Rampe, zeitweise beim Geldzählen oder Gold einschmelzen oder bei dem Sammeln von Uhren oder Schmuck und all diesen Dingen.
In Auschwitz.
In Auschwitz, in der Gefangenen-Eigentumsverwaltung. All das war bekannt. Man wusste, woran die beteiligt waren. Dann hat man Jahre gewartet, bis 1985. Und dann hat man das Verfahren eingestellt und gesagt, wir können keinen hinreichenden Nachweis führen, aber ich habe im Moment keine Zeit, die Gründe für meine Auffassung auf Papier zu bringen. Das werde ich nachholen. Niemals ist das geschehen.
Das heißt, die Urteilsbegründung ist nie geliefert worden. Es wurde eingestellt
ohne Gründe. Ich bin Jahrzehnte in der bayerischen Justiz tätig gewesen. Ich bin 7 Jahre lang auch Staatsanwalt gewesen. Wenn ich einen solchen Unsinn aufgeschrieben hätte, man hätte mir das um die Ohren geschlagen. Es sei denn, der politische Wille wäre da gewesen beim Generalstaatsanwalt oder beim Justizministerium in München, dass man das toleriert und dass man genau die Gründe, die eigentlich in mir sind oder in den Köpfen der Generalstaatsanwälte, dass man die nicht zu Papier bringen darf, weil das, was man nämlich hätte zu Papier bringen müssen, dann möglicherweise als ein Akt der Strafvereitelung angesehen worden wäre.
77, gut, da mag noch der eine oder andere alte Nazi in der Justiz gewesen sein. Aber die ganze Verschlepperei und die ganze Art, wie damit umgegangen wird, die hat sich ja bis heute fortgesetzt. Also auch in der jüngsten Vergangenheit sind Verfahren so lange verschleppt worden, bis dann der Angeklagte prozessunfähig war und dann das Verfahren eingestellt oder gestorben ist. Ja. Meine Frage ist, wenn da so ein alter Angeklagter sitzt, geht es nicht doch vielen Menschen in Deutschland, normalen Menschen und Juristen auch, so, dass sie letzten Endes in einem Oskar Gröning assoziativ ihren Vater oder ihren Großvater sehen und sagen, meine Güte, da sitzt dieser klapprige alte Mann. Und er war irgendeine subalterne Größe in Auschwitz. Und die ganz Wichtigen sind ihn ohnehin davongekommen oder ein paar auch verurteilt. Also was soll man um Himmels Willen jetzt diesem uralten Menschen noch einen Prozess machen? Ist das nicht das, was da auch eine große Rolle spielt?
Ja, also ich habe
mir da
auch...
Haben Sie nie so gedacht?
Nein, so habe ich nie denken können. Ich bin dazu also viel zu prinzipiell und grundsätzlich, das geht mir manchmal selber in Bezug auf mich, mehr auf den Geist. Also dass ich so ganz grundsätzlich gepolt bin oft und mit mir selber auch schlecht Kompromisse machen kann. Ich denke, das ist auch ein Problem der Zahl, also der großen Zahl. Wenn man sich sagen muss, wenn wir jetzt dieses Verfahren mit den 62 Männern aus der Gefangenen-Eigentumsverwaltung anstrengen, da sind ja noch Tausende von, jetzt nicht nur Auschwitz, sondern in anderen Lagern, die Menschen zu Tode gebracht haben und daran mitgewirkt haben, in den klassischen Kategorien der Beihilfe, ne? Dann sagt sich die Justiz an irgendeiner Stelle, das wollen wir einfach nicht. Ne?
Wie kamen Sie denn zu diesem unglaublichen Engagement? Mit dem Thema begonnen haben Sie überhaupt erst mit 63, also vorher waren Sie ja Richter in Bayern. Und
Wie
ist es überhaupt gekommen, dass Sie sich da mit Ihrer ganzen Existenz reinbegeben haben?
Das ist auf der einen Seite das Bewusstsein, dass selbst ich, der ich immer von mir behauptet habe, ich bin so besonders kritisch, habe 1,5 Jahre fast gebraucht in Ludwigsburg, um zu verstehen, dass das, was ich noch an der Universität wissen musste, damit ich meinen kleinen Strafrechtsschein bekomme, dass ich das während meiner Zeit als Richter und Staatsanwalt angewendet habe auf anderen Rechtsgebieten und dann trotzdem der Parole, wir können diese Leute aus den Lagern, diese ganzen Lagerfälle nicht verfolgen, wenn wir nicht nachweisen können, dass jemand eigenhändig oder ganz dicht dran und so weiter.
Also jetzt mal für Nicht-Insider. Sie waren in der zentralen Stelle für die Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg, nachdem Sie als Richter pensioniert waren.
Noch nicht ganz pensioniert,
also
so noch
auf
vorher.
Dem Weg.
Noch auf dem Weg.
Und
zwei
da,
Jahre vorher.
Da ist das passiert, was Sie gerade geschildert haben. Jeder Student muss wissen, Beihilfe zum Mord ist strafbar. Und in Ludwigsburg trafen Sie auf diese Berge von Akten und stellten fest, das wird da nicht angewendet.
Das wurde nicht angewendet in der Vergangenheit. Und dass man das als 63, 64-jähriger erfahrener Jurist einfach so hinnimmt und das dann mitträgt, ohne es richtig kritisch zu hinterfragen, das habe ich mir selber kaum verzeihen können.
Aber irgendwann haben Sie angefangen und dann müssen Sie sich doch unglaublich unbeliebt gemacht haben.
Naja, die erste Reaktion war ja, dass man darüber geschmunzelt und gelächelt hat. Also ich war eigentlich, sagen wir mal, so der komische Vogel, der da etwas vorbringt und dagegen spricht, gegen das, was man eben Jahre, Jahrzehnte da so getan hat.
Und wie haben Sie diese ganzen Menschen dann gefunden? Es liegt doch nirgendwo eine Liste rum, wie viele Überlebende aus dem Jahr 1944 in Auschwitz es noch gibt.
Ja, aber dank Google ist das alles möglich. Also man muss nur bestimmte Worte in die Suchmaschine geben, dann kommt man über Auschwitz und über Toronto und über Survivor oder Son or Daughter, kommt man auf Namen und dann findet man Kontakt und dann gibt eins das andere und man findet mehr und mehr Menschen.
Eva Moses-Kohr, die auch als Kind in Auschwitz war, hat sich ja doch in sehr großer Geste mit dem Angeklagten Oskar Gröning ausgesöhnt, also ist zu ihm gegangen. Ich glaube, sie hat ihn auch in den Arm genommen. Und es hat bei den anderen Überlebenden, bei den anderen Nebenklägern doch regelrecht Zorn ausgelöst. Was hat eigentlich die so wütend gemacht? Was war daran so schwierig?
Verzeihung, Vergebung sind riesige Worte. Solange das zwischen zwei Menschen passiert, ist das eine sehr intime, private Geschichte, die mich auch irgendwie anrührt. Wenn das Ganze unter Nennung meiner Homepage, in der ich für diesen Verzeihungsritus ein eigenes Museum eingerichtet habe in den USA und ich die Homepage mehrfach nenne, dann wird das also sehr publik. Wenn ich das dann am dritten Tag so gestalte, dass mein eigener Anwalt dann die Fotos und die kleinen Videoclips macht, die dann nicht für mich, für mein Fotoalbum, sondern für die Presse geschehen, dann ist es nicht mehr anrührend.
Eine Kollegin sagte, die viele Verhandlungstermine in diesem Prozess schon beobachtet hat, sagte, manchmal wirkt es hier wie Therapie. Für alle Beteiligten, haben Sie das auch so erlebt?
Absolut, absolut.
Auch für den Angeklagten?
Da sprechen Sie also meine geheimsten Vorstellungen an, weil ich mich mit der Person von Oskar Gröning etwas auseinandergesetzt habe und ich weiß, da gibt es zwei Söhne, da gibt es Enkel, da gibt es Urenkel, da gibt es auch die große Distanz zwischen Söhnen und Vater auf diesem Hintergrund.
Ja, die von ihrem Auschwitz-Vater noch nichts mehr wissen wollen.
Ja, und dass ein Mensch, der so alt wird,
93
und der in seinem Leben viele, viele Probleme wegen seiner Auschwitz-Dinge natürlich gehabt hat, dass der so alt wird, nicht nur, weil es seinen Körper noch hergibt und sein Geist absolut präsent ist, sondern weil er unter Umständen noch etwas zu erledigen hat in dieser Welt.
Er will sich dem ja stellen. Also er,
ja.
Auch der Richter Franz Kompisch, der sehr, sehr einfühlsam war gegenüber den Überlebenden und überhaupt sehr gelobt wird für seine Prozessführung, sagte ja auch doch sehr anerkennend zum Angeklagten, es ist bewundernswert, wie sie sich dem hier stellen. Also fiel mir doch auf, dass er ihn auch lobt und versucht, bei der Stange zu halten. Und es ist ja offenbar so, dass Oskar Gröning, der von seiner Schuld im moralischen Sinne spricht, entschlossen ist, das durchzustehen und versucht es auszuhalten. Wie erleben Sie ihn jetzt in dem Prozess?
Ich erlebe ihn in irgendeiner Weise ambivalent. Also ich bin das gleiche Alter wie der älteste Sohn von Gröning. Ich weiß, wie in den 60er Jahren wir unserer Vätergeneration Fragen gestellt haben und uns nicht so leicht haben abwimmeln lassen. Ich habe da kein Problem mit meinem Vater gehabt, weil mein Vater für mich ein riesengroßes Vorbild ist.
Wieso?
Mein Vater hat aus einem riesengroßen Freundeskreis im jüdischen Bereich von Erfurt, wo er Bauunternehmer war, zwei Familien, 9., 10. November 1938, auf seinem Grundstück versteckt. Und die sind dann, die einen nach Paraguay und die anderen nach Australien gegangen. Und das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Wie komme ich denn darauf?
Es ging darum, sich in dieser Sohnrolle,
ach ja, genau,
Vater,
ja,
den
genau.
Vater
und da
zu
habe ich keine Schwierigkeiten, weil ich diesen eigenen Vater habe. Aber ich weiß, solche Fragen, die müssen gestellt werden. Und dann habe ich immer als Vater die Möglichkeit zu sagen, du sagst, ich war in Auschwitz, du sagst, ich habe auf der Rampe das und das getan. Genau so war es. Und jetzt muss ich dir sagen, ich wollte da immer weg. Das ist dann sag mal, ein Weg, eine Plattform, auf der ich mich nicht direkt aus Auschwitz davonstehle, aber in der Diskussion mit meinen kritischen Söhnen eine Basis finde, um denen zu sagen, jedenfalls mental war ich doch nicht völlig bekloppt und ich wollte doch da weg. Das mentale Wegwollen von dort ist durchaus nachvollziehbar, aber wenn ich weiß, dass ich, Oskar Gröning, die Verlobte meines gefallenen Bruders, der vor Stalingrad gefallen ist, 4 Wochen nachdem ich in Auschwitz angekommen bin, wenn ich diese Irmgard heirate und dann 9 Monate nach der Heirat im Weihnachten 43, 9 Monate danach mein ältester Sohn geboren wird, der dann den Namen meines Bruders bekommt, nicht? Und in der ganzen Zeit, als die ungarischen Juden da angeliefert wurden, war meine Frau schwanger. Ich wollte überleben, damit mein Kind auch nicht ohne Vater aufwächst. Ich wollte nicht meinem Bruder folgen, sondern ich hatte meinem Bruder versprochen, mich um Irmgard zu kümmern. Und dass er jetzt den Spagat sucht, den Söhnen zu erklären, einerseits wollte ich weg, andererseits wollte ich natürlich auch nicht sterben, damit ihr, der eine war ja noch gar nicht gezeugt und so weiter. Ne? Und dass das eine Situation ist, wo er jetzt vielleicht der wirklichen Wahrheit auch noch die Ehre geben kann, kurz vor Ende. Ne?
Die Wahrheit ist, er wollte weg und die Wahrheit ist, er wollte nicht weg.
Richtig.
Alles in diesem Prozess deutet darauf hin, dass er eben keine Versetzungsanträge gestellt
richtig,
hat.
Richtig.
Und das
konnte er aber den Söhnen noch nicht erklären. Ne?
Er hat aber schon 2005 in dem großen Interview mit dem Spiegel gesagt, dass er eigentlich von den Geräuschen aus der Gaskammer bis heute träumt.
Ja.
Auch wenn er über seine eigene Rolle wahrscheinlich die Unwahrheit sagt, ist er dem Gerede von der Auschwitz-Lüge ja überall öffentlich entgegengetreten und hat gesagt, sind zu Millionen vergast worden und ich war dabei, ich weiß, dass es stimmt.
Richtig, richtig.
Das ist
und das, was da an Unwahrheit oder Unwahrhaftigkeit in seinen Darstellungen existent ist, das kann man leicht in dem Kräfteverhältnis einer solchen Familie nachvollziehen. Das ist existent.
Lieber Herr Walter, ich möchte trotzdem gerne wissen, was Sie eigentlich getrieben hat, sich da so reinzugeben. Also ich meine, es ist keine leichte Sache. Man hört grauenhafte Geschichten und zwar man hört sie viel. Und jeder von uns hat dann auch mal die Tendenz, sich wegzuducken. Also die Geschichten von der martialischen Ermordung eines Babys sind oder ob das das ist, dass Menschen erinnern, wie die Geräusche aus der Gaskammer in jenen 20 bis 30 Minuten waren, wo die Menschen eben dann unter furchtbarsten Leiden dieses Zyklon B eingeatmet haben. Wieso tun Sie sich das alles an? Es ist sehr ehrenhaft, aber warum tun Sie das?
Ja, also das sind sicher synergistische Gründe, die da miteinander zusammenwirken. Und ein ganz tragender Grund ist einfach die Tatsache, wenn ich erkenne, dass etwas Jahrzehnte falsch gemacht worden ist in einem Bereich, von dem ich was verstehe und in dem ich was meine, verändern zu können, dann tue ich das. Sie können das irgendwie so martialisch, lutherisch nennen, dass ich einfach sage, also ich hau jetzt hier die Thesen an die Wand. Ne?
Das ist auch ein bisschen das Vermächtnis Ihres Vaters offenbar.
Ganz sicher, ja.
Der hat da auf dem Gebiet was mitgegeben.
Der hat mir da einiges mitgegeben, ja.
Und das Interessante ist, wenn man Ihnen jetzt hier so zugehört hat, ich höre bei Ihnen nicht nur ein ganz tiefes Mitfühlen raus gegenüber Ihren Mandanten, den Überlebenden, den Nebenklägern, sondern tatsächlich auch ein Mitfühlen gegenüber dem Angeklagten Oskar Gröning.
Also ein Richter, und ich war ja nun Jahrzehnte Richter, ein Richter, der nicht mitfühlend ist mit den Opfern, ist ein schlechter Richter, aber ein Richter, der keine Möglichkeit hat, sich in die Welt und in die Psyche eines Angeklagten zu versetzen, ist auch kein hervorragender Richter. Wir kommen den Untaten der Menschen nicht dadurch nahe, dass wir eine Riesenmauer zu den Tätern aufbauen und möglicherweise nur in reiner Empathie dahinschmilzen gegenüber den Opfern, sondern wir müssen uns auch in die Welt der Täter versetzen, sonst kommen wir nicht an die Wahrheit heran. Und manchmal reicht das auch nicht.
Und das sagen Sie als Rechtsanwalt der Nebenkläger und der Überlebenden von Auschwitz.
Das ist meine Überzeugung.
Besser als jede Therapie. Rechtsanwalt Thomas Walter über einen der letzten Auschwitz-Prozesse. Das Gespräch führte Almuth Engelin im Jahr 2015. Im Juli 2015 wurde Oskar Gröning wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zu einer Haftstrafe von 4 Jahren verurteilt. Aus gesundheitlichen Gründen wird er die Haftstrafe voraussichtlich nie antreten.